Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Hast du denn auch einen Tee für diese Folge?
Ich habe natürlich einen Tee. Ich habe einen Ingwer-Zitronentee, denn wir müssen heute ja ganz viel vorlesen. Nicht nur labern, wie wir es sonst tun, sondern auch Dinge vorlesen.
Ja, das ist ja eine Feedback-Folge.
Genau, es hat sich so viel angesammelt bei uns. Das muss weg.
Gibt es keinen schöneren Begriff für Feedback? Irgendwie was Tolkienesteres? Hausaufgabe.
Die Post.
Okay. Das scheint nicht so.
Hier kommt regelmäßig ein Hobbit-Briefträger, ein Auenland-Briefträger bei mir vorbei, klopft an die Tür, ruft Hallo, Feedback und wirft so einen Brief, einen handgeschriebenen Brief ein.
Ah, sehr schön. Also bei uns kommt der nicht. Ja, gut. Du hast ein bisschen was vorbereitet. Vielen lieben Dank dafür.
Ja, ich hoffe, ich habe alles Feedback wiedergefunden. Wenn euer Feedback nicht dabei ist, dann tut es mir aufrichtig leid. Es liegt nicht daran, dass wir euch nicht mögen, sondern dass ich halt leider ein Mensch bin und wir wirklich viel Feedback bekommen und es sein kann, dass mir Sachen untergehen.
Ja, gut. Dann fangen wir erstmal so mit allgemeinen Sachen an, oder?
Beziehungsweise mit dem wichtigsten.
Stimmt.
Und dem weistgenannten Feedback. Liebe Menschen da draußen. Wir haben keine Karten mehr. Wir können euch keine Karten mehr schicken.
Das ist so das Problem mit Leuten, die halt jetzt erst mit dem Podcast anfangen, weil sie jetzt erst davon Wind kriegen. Und die hoffen natürlich, für die ist ja jetzt die Folge, die sie dann jetzt zum ersten Mal hören, ist ja halt jetzt gerade rausgekommen. Und
wir müssen einfach immer fett auf die Seite. Wenn man die Seite aufmacht, kommt so fett ein.
Nein.
Ein Pop-up.
Nein, also wir schauen noch mal für alle da draußen, wenn die Tolkien-Tage in Geldern sind, dann werfe ich noch mal einen kräftigen, tiefen gehenden Blick ins Lager, ob wir da nicht noch mal irgendwie so 10, 20 Beleriand-Karten finden und dann können wir ja vielleicht noch mal ein paar verlosen.
Oder ihr könnt zu den Tolkien-Tagen kommen und dann am Stand, am DTG-Stand, wenn ich da bin oder Tobias, wenn ihr irgendwie rumlaufen sieht, vermutlich nicht, einfach sagen, hallo, ich höre Silmaria und vielleicht gebe ich euch dann eine Karte.
Oh, aber seid schnell, ich habe gehört, die Tickets gehen zur Neige.
Oh ja, oder ihr meldet euch als Helfer oder Helferin, dann kommt doch ohne Ticket rein.
Gut, genug der Werbung. Dann gab es noch einen Hinweis, so in technischer Natur, die wir natürlich sehr gerne aufnehmen, und zwar, dass die Hausaufgaben schön brav von euch ja erledigt werden, jetzt dann auch ab der nächsten Folge in den Shownotes stehen wird. Das heißt, wenn man nochmal gucken möchte, Mist, was waren nochmal die Hausaufgaben so morgens im Bus auf dem Weg zur Schule, bevor man sie dann jemand findet zum Abschreiben, gibt sie dann im Prinzip schnell zu sehen auf den Shownotes. Und wie gesagt, falls ihr in eurem Player keine Shownotes findet, wir hatten nochmal umgestellt, schaut es euch nochmal an und ansonsten einfach auf silmaria.de gehen, auf die Folge klicken und da seht ihr nochmal die ganzen Shownotes, alle Links, alle Namen, alles zusammengepackt für euch.
Genau, es hatte auch schon vor einiger Zeit jemand geschrieben, dass die Shownotes nicht komplett in allen Podcast-Catchern auftauchen, das sollte jetzt auch behoben sein. Ansonsten müsst ihr uns den Namen von eurem Podcast-Catcher schreiben und dann vielleicht können wir da noch was machen.
Ja.
Gut, jetzt Allgemeines.
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja.
Und zwar schrieb Markus ganz klar, dass das Silmarillion nicht als Buch insoweit lesbar ist, wie man einen Sommerroman in 3 Tagen liest und es dann weiter zu verkaufen, oder bis zum nächsten Umzug im Regal verstauben zu lassen. Nein, auch nicht, indem es von vorne bis hinten mit langem Lesen gänzlich und ausschöpfend verstanden werden kann. Es ist für mich vergleichbar wie ein kleiner Fisch, der im endlosen Wasser schwimmt, breit und lang und hoch und tief. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Darüber hinaus sieht es nicht als einziges Buch für sich, als einzelnes Buch für sich. Es muss das gesamte Werk Tolkiens betrachtet werden. Und daher ist dieser Podcast Gold wert, denn es kann eigentlich nicht anders sein, nach dem betreuten Silmarillion-Lesen mit weiteren Buchbehandlungen aufzuwarten. Ich habe jetzt schon so viel dazu gelernt, lese mit euch mit und bleibe euch treu bis zur letzten Folge.
Vielen Dank für dieses sehr poetische Feedback.
Ja, sehr schön.
Eine sehr schöne Beschreibung des Silmarillions. Und ich hatte mir auch schon Titel überlegt für weitere Staffeln.
Ja, ich auch. Natur und Wissen vermittle er, das soll ganz nett sein.
Wir lesen erstmal 120 Seiten lang Tabellen vor. Das, soll es nicht einen neuen DTG-Podcast geben?
Ja.
Müde werden?
Ja. Irk 3. Am Montag wird es veröffentlicht und diese Folge kommt vorher raus.
Ich habe nichts gesagt.
Alles gut. Wir natürlich, wenn wir es in die Anapedia packen, dann können wir es auch vorlesen. So, aber dann,
ach so,
dann schreibt ja noch jemand was mehr. Magst du ihm vorlesen?
Genau, das hat Orofane geschrieben auf Discord. Gestern oder heute, glaube ich?
Heute.
Heute, okay. Und die Person ist gerade nur eingestiegen und hat geschrieben, so, die zweite Folge habe ich durch. Hat mir gut gefallen. Ich mache mich an die Hausaufgaben. Ich war sehr erleichtert, dass ihr euch dann doch nicht daran aufgehangen habt, dass der Stoff langweilig oder ähnliches sei. Auch wenn ich das Silmarillion schon oft gelesen und gehört habe, finde ich das Durchgehen der Geschichte mit euch sehr interessant, da man selbst ja einzelne Details auch mal ausblendet oder sie nicht so bedeutsam findet. So zum Beispiel, welche Zweitnamen vielleicht zum Glück nicht noch einmal benutzt werden. Inhaltlich zu Ainu Lindale. Ich finde sie erstmal eine sehr schöne Vorstellung von einer Weltschöpfung und wenn ich mir sie bildlich vorstelle, wäre es definitiv Stoff für eine urige Wagner-Oper. Beim erneuten Hören für den Podcast ist mir auch aufgefallen, dass Tolkien ein Heilsversprechen eingebunden hat, nämlich verknappt formuliert, dass am Ende jeder alles weiß, versteht und jeder dem anderen versteht. Den anderen versteht. Ich glaube, diese Vorstellung vom Paradies ist ein interessanter Hinweis auf den Menschen Tolkien und seine Biografie. Ich bin gespannt auf die kommenden Teile und würde, falls es nicht eh schon in den kommenden Teilen so ist, gerne mehr von euch erfahren, wie das Geschriebene auf euch persönlich wirkt und warum. Ich hoffe, euch bald einzuholen. Ja, halt dich mal ran, ne?
Also, Orofane, wenn du das jetzt hier gehört hast und nur alle, wirst du merken, dass mein Lieblingssound der hier ist. Halleluja. Und davon gibt es ja ganz viele Momente. Und wie gesagt, das ist ja, also ich glaube, mehr erleben und aufgehen gibt es ja gar nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob das die richtige Stelle ist. Ich muss schon sagen, ich glaube, ich war noch nie so angepisst wie das, was im Tolkien-Discord passiert ist. Und es hat mir echt gereicht. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr gelassen ist und dem Spoiler in 99% der Fälle nichts ausmachen. Also als wir die illegale Kopie vor Veröffentlichung des 7. Bandes von Harry Potter in den Händen hielten, habe ich ganz nach hinten geguckt, wer stirbt. Ob Voldemort, das ist okay. Aber hier, ich hatte mich so sehr drauf gefreut. Und ich habe mich wirklich am Riemen gerissen, nicht nachzugucken, wer das Kind, ich wusste ja nicht, ob männlich oder weiblich, von, ich habe die beiden Namen leider schon wieder vergessen, weil ich und Namen haben sie.
Single und Melian.
Ja, aus der letzten Folge. Dann taucht es im Feedback so, es war mit Sicherheit keine böse Absicht, aber in dem Moment dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Also so sauer war ich, glaube ich, schon echt lange nicht mehr. Also das ist, vor allem es gibt ja extra einen Spoiler-Tag und ich habe dir jetzt auch mal die Rechte so gegeben, dass du sie auch für alle löschen kannst. Das heißt, Maria, wenn du, falls du nochmal irgendwie so Spoiler siehst, kannst du gerne die Beiträge komplett löschen. Ich meine, ich finde es schön, wenn Menschen sich über das Silmarillion unterhalten, aber dafür haben wir eigene Channel und hier geht es ja ums Feedback zu den jeweiligen Folgen und da war ich echt angefressen. Weil du kannst ja auch nicht wieder zurückholen. Also ich weiß ja jetzt, wer es ist.
Tja, das wirklich sehr unglücklich. Also es ist sehr spannend immer, was die Leute reinschreiben. Das werden wir auch gleich sehen bei Discord, weil ganz viele Sachen, die ihr gleich hören werdet, kommen aus dem Discord-Channel zum Feedback zu Maria. Aber leider gibt es da einige Leute, die sich besser auskennen als andere. Und
was ja okay ist. Ich meine, ich würde sagen, fast alle auf dem, also gefühlt alle auf dem Discord kennen sich im Silmarillion besser aus als ich. Also von daher ist das ja auch keine Kunst. Und ich glaube, dass die beiden Personen es auch wissen und sie haben ja auch gesagt, sie nutzen den Spoiler-Tag und damit ist das Thema für mich auch gegessen. Aber da dachte ich mir so, da war mein Tag eigentlich gelaufen.
Oh nein.
Ich hatte mich echt drauf gefreut. Ich meine, das sag ich, der gesagt hat, dass Silmarillion fasse ich mit der Kneifzange nicht mehr. Ich habe das jetzt so häufig probiert und es ist immer erfolgreich gescheitert. Ich packe das Teil nicht mehr. Ich meine, ich kann bei meiner Lebenszeit auch anderweitig rumbringen. Und dann hattest du mich, Maria, endlich so, weil das jetzt, oh cool, ganz viele. Und so, oh, und hier und da ein Bild und oh, und hier die Mappe, die Karte und oh, ja, doch. Und dann so richtig mit Vorfreude aufs nächste Kapitel schon förmlich. Und dann sowas. Und ich dachte einfach nur so, nein.
Tja, soll ich dir mal eine Spoiler-Geschichte erzählen?
Nein, es wird nicht gespoilert.
Nein, es geht nicht. Es geht um Sachen, die du auf jeden Fall schon weißt.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Also ich habe den Herrn der Ringe habe ich, glaube ich, in der ersten Folge, habe ich das erzählt, mit dem Hörbuch. Also ich habe den Herrn der Ringe über das Hörbuch kennengelernt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich erfahren habe, wie das ausgeht. Ich habe keinerlei Erinnerung daran. Und auch beim Hobbit, den habe ich auch schon so früh vorgelesen bekommen, dass ich mich da nicht dran erinnern kann, an irgendwelche Dinge. Das heißt, ich bin selber so gespoilert, dass in meiner Welt, in meiner Erinnerung, weiß ich immer, wie der Herr der Ringe ausgeht. Und dann finde ich es immer sehr, sehr traurig, wenn dann Leute kommen und dann sagen, boah, ich habe den Herr der Ringe zum ersten Mal gelesen oder zum ersten Mal gesehen und das war ja richtig spannend. Ich so, ja, dankeschön. Es ist für immer vorbei. Ja.
Egal. Widmen wir uns den schönen Sachen im Leben, oder?
Wir könnten kurz darüber reden, was Orofane sich wünscht, was das persönlich, wie das Geschriebene persönlich auf uns wirkt.
Gerne, fang an.
Ich hatte jetzt gesagt, du sagst jetzt irgendwas. Also ich könnte nochmal zurückgehen, damals zu meinem 12-jährigen Ich, der das Silmarillion zum ersten Mal gelesen hat. Also für mich war es was eine Art, ich möchte jetzt sagen religiöse Erweckung, weil das ist halt nicht religiös, aber so eine Art ultimativen Halleluja-Moment, weil ich dieses Buch gelesen habe und gedacht habe, wow, das ist so toll, das muss einen großen Effekt auf mein Leben haben. Und es hatte erstaunlicherweise eine große Wirkung auf mein Leben, ansonsten würde ich diesen Podcast nicht machen. Und daran erinnere ich mich sehr gern zurück und ich kann mich auch immer noch daran erinnern, welche Musik ich gehört habe, während ich bestimmte Kapitel gelesen habe, weil ich habe da immer im Bus gehört und weil es da so laut war, musste ich Musik dann hören, damit ich lesen konnte. Und da war ich immer noch sehr genau, bei welcher Stelle ich welche Musik gehört habe und sowas. Und darum ist quasi, wenn ich das Silmarillion nochmal von vorne nach hinten lese, was ich relativ selten eigentlich tue, dass ich dann wieder quasi durchlebe, wie mein Teenager-Ich sich gefühlt hat. Und das ist, glaube ich, die größte persönliche Wirkung.
Also bei mir war das Werk von Anfang an schon mit schlechten Vorzeichen. Also ich habe das Buch in die Hand bekommen, nachdem ich den Hobbit und den Herrn der Ringe gelesen habe, schon mit der Aussage, das ist aber ganz schwere Kost. Wenn du halt als Teenager mit sowas rangehst und ich im Gegensatz zu dem mit 12 das halt nicht gelesen hätte, ist es natürlich, geht man schon mal mit einer Bürde. Und dann sind die ersten Kapitel ja auch das, was es ist. Es ist schwer, es ist religiös. Ich habe ein großes Problem mit, also ein persönliches Problem mit Glauben, Kirche, Religion und Co. Bin aber jetzt keiner, der sagt, dass das per se schlecht, sondern ich habe einfach ein Problem damit, Punkt aus, und habe mich dementsprechend noch schwieriger damit getan, diese Texte zu lesen. Und bin deshalb ja auch nie irgendwie über Kapitel 5 oder 6 rausgekommen. Und für mich, der jetzt halt einfach über die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, über die Filme, über Gespräche, über andere Bücher schon einfach so viel mitbekommen hat von Arda, von dieser ganzen Welt, ist das Geschriebene, wie gesagt, für mich erst, ich glaube, 6 Kapitel haben wir oder, nee, warte, wir hatten ja mal eine Folge mit 2. Also ich habe ja erst eine Handvoll Kapitel, die ich kenne. Und mit diesem ganzen Wissen und deiner Unterstützung ist es halt einfach sehr angenehm, weil sich jetzt auch einem gefühlt 10.000-teiligen Puzzle die letzten großen Löcher hoffentlich schließen werden. Auch wenn sich für mich nach wie vor manche Sachen einfach nicht logisch sind. Aber okay, damit kann ich leben mittlerweile. Bin ja jetzt auch schon alt und hab dann jetzt im Prinzip so die Möglichkeit, mir die Sachen nochmal von dir auch erklären zu lassen, nochmal nachzuhaken und halt eben die fehlenden Puzzlestücke zu ersetzen.
Für mich ist es auch immer sehr spannend, dadurch, dass ich jetzt die History of Middle-Earth relativ gut kenne, ist es auch interessant, nochmal das Silmarillion zu lesen in dieser veröffentlichten Form, weil ich das, wie gesagt, eigentlich nur so zu Referenzzwecken tue und ich dann auch ganz häufig so nachdenken muss, steht das jetzt im Silmarillion oder steht das nur in der History of Middle-Earth? Und ich bemühe mich eigentlich immer, die History of Middle-Earth rauszulassen, außer es geht jetzt ganz speziell, wie zum Beispiel bei den beiden Lampen, wo ich ganz speziell auf eine Geschichte aus der History of Middle-Earth hinweise. Und sonst versuche ich das immer rauszuhalten möglichst. Und das ist auch irgendwie eine sehr spannende Erfahrung, irgendwie so mit diesem Mehrwissen, was man dann hat, irgendwie zu überlegen, ah ja, das genau darauf hatte Christopher Tolkien sich dann, dafür hat er sich dann entschieden. Und da ich auch das Silmarillion nochmal so aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Von daher, Tobias, auch wenn du es gelesen hast, du weißt immer noch nicht alles.
Ja, ich behaupte auch nicht, dass ich alles weiß, aber ich sage ja nur, es gibt jetzt halt einfach so viele Lücken zu schließen. Was also macht dann nachher das Amazon-Bashing mehr Spaß, wenn ich halt weiß, was zumindest das Ursprungsbuch hat. Und ich fürchte nur, die History of Middle-Earth werden wir in der Form nicht durchgehen können, solange es sie nicht auf Deutsch gibt, weil es mir auf Englisch einfach zu schwer ist.
Und weil wir vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie viele Jahre du den Podcast angelegt hattest, aber.
Ionen.
Nach der letzten Schlacht können wir wieder anfangen, wenn wir dann.
Gut, genau.
Wenn dann A zerstört ist und wir keine Ahnung, wo wir dann hinkommen. Naja.
Kommen wir zu dem Feedback zur Folge 3 mit dem Titel Toho wa Boho.
Genau, das war die Folge, in der es das Gewinnspiel gab, wo wir am Ende gesagt haben, schreibt uns doch mal zu den offenen Fragen, die wir angesprochen haben, ein Feedback und dann könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Und deshalb gibt es da sehr viel Feedback zu. Und ich hatte das so ein bisschen nach Themen geordnet. Und wir fangen an mit dem Thema Schicksal. Zur Erinnerung, es gibt in den ersten Kapiteln oder auch jetzt wieder in den letzten Kapiteln, eigentlich gibt es in allen Kapiteln, geht es immer darum, was ist vom Schicksal vorherbestimmt, wie viel wissen die Valar, was wissen die Valar, gibt es freien Willen und so weiter. Und das ist ein sehr wichtiges Thema für Tolkiens Werke allgemein. Und im Silmarillion ist es so, nehme ich an, dadurch, dass es eben zusammengestellt von Christopher Tolkien, dass es da eventuell, dass es nicht ganz kohärent abgebildet ist. Und darum kann man eben sehr viel darüber spekulieren, gibt es jetzt diesen freien Willen? Ja, nein, wie frei ist der freie Wille? Was ist eben Schicksal und so weiter? Und da haben ganz viele Leute uns ihre Gedanken zugeschickt und das können wir jetzt mal durchgehen. Tobias, willst du anfangen?
Ja, Markus schrieb uns, das Deuten von oder das Beschäftigen mit Tolkiens möglichen Intentionen, zum Beispiel die Ergründung, inwieweit höhere gute Mächte, Ilúvatar selbst, den Verlauf der Geschichte Mittelerdes beeinflusst haben könnten, wage ich nur wie folgt. Ich mag den Gedanken, dass J.R.R. Tolkien durch sein christlich geprägtes Weltbild sozusagen den Finger Gottes in das Schicksal Ardas eintauchen lässt. Das wird für mich konkret, wenn Gandalf sagt, er wäre zurückgeschickt worden, um seine Aufgabe zu erfüllen. Ob das nun im direkten Auftrag Eru's geschah oder mittels einer der Valar, so meine ich, ist unerheblich. Ein Eingreifen des einen, des Allmächtigen, mag nicht sichtbar sein, aber es steht fest, dass letztlich Böses abgewendet wird und es spannend bis zum Schluss für alle Leserinnen und Leser ist.
Da spielt Markus an auf eine Szene im Hennenringe, nämlich Gandalf, der wiederkommt als Gandalf der Weiße. Und Tobias, siehst du diese Szene jetzt im anderen Licht, jetzt wo du weißt, dass es da einen Gott gibt, der vielleicht eingreifen kann, der vielleicht das Schicksal vorgibt?
Nö.
Echt nicht?
Nö.
Schade. Es ist eigentlich genau wie die Adler. Es ist halt, man denkt sich halt, ach ja, Gandalf, der ist ja wieder da, aber es ist nicht trivial. Es ist eine ganz wesentliche Frage, was das bedeutet, dass Gandalf wieder da ist und dass es ihn überhaupt gibt und so weiter.
Ja, aber wie gesagt, es ist, wie heißt es so schön, die Szene funktioniert auch so.
Ja gut, aber dazu sind wir nicht hier.
Naja, wie gesagt, ich habe mit dem Konstrukt ein Problem und es gibt auch diese schöne lateinische Abkürzung, wenn alles immer so schön passt, also diesen Spruch irgendwie Machina, Maschine des Zufalls oder irgendwie sowas.
Du meinst Deus Ex Machina?
Genau.
Das ist aber der Adler.
Ja, aber was ich halt einfach meine ist, es gibt halt so ein paar Sachen, wo du hergehen kannst und sagst, okay, das ist halt so. Und im Worst Case kann man das immer noch da und damit erklären. Die Adler waren gerade zur Stelle, die Motte kam gerade vorbeigeflogen. Gandalf hatte keinen Bock auf Rente und dachte, er will es noch mal wissen. Ja, also mir fehlt halt die Fantasie für, um das als Gottes Fingerzeig zu sehen.
Ja, aber du musst halt sehen, auch wenn es in deiner Welt keinen Gott gibt, in Tolkiens Welt gab es definitiv einen Gott und in seiner Mittelerde-Welt gibt es auch definitiv einen Gott und das kann man einfach nicht wegerklären. Und von daher finde ich schon, dass man das alles in diesem Licht betrachten muss, aus diesem Perspektive eben, es gibt ein Gott, der
das eingreifen kann. Das streite ich ja für den Herrn der Ringe oder für Mittelerde im Allgemeinen oder für Arda, streite ich auch gar nicht ab, dass es da halt eben den einen gibt. Damit meine ich jetzt nicht den Ring, sondern ihr wisst, wen ich meine. Aber das ist mir, also ich akzeptiere das, ich respektiere das, ich sehe das so. Es macht für mich halt einfach keinen Unterschied, ob Gandalf keinen Bock auf die Rente hat und wieder zurückkommt oder ob ihn jemand nochmal zurückschickt, weil er seine Aufgabe noch nicht erledigt hat. Ändert für mich komplett null.
Das ist ein bisschen schade.
Ja, mag sein, aber ich kann damit wunderbar leben. Also ich müsste mich jetzt verbiegen und dann wäre es nicht mehr ich. Daten, dann frage ich mich, für was?
Ja, ich denke, man kann ja schon sagen, dass das eben für Tolkien sehr wichtig ist. Also Tolkiens Religion war schon ein wesentlicher Bestandteil in seinem Leben.
Ich widerspreche doch auch gar nicht. Ich sage halt einfach nur, du hast mich ja gefragt, ob ich die Szene jetzt in einem anderen Licht sehe. Und darauf sage ich nein, weil ich nehme sie nach wie vor so wahr. Mich stört nicht, dass es Ero ist oder Ero gewesen sein kann, der Gandalf zurückgeschickt hat. Es ändert für mich aber nicht die Sicht auf die Situation. Ich akzeptiere das, ich respektiere das, aber wenn der Autor aus irgendwelchen Gründen an das Spaghetti-Monster geglaubt hätte und irgendwie das heilige Nudelsieb ihn zurückgeschickt hätte, wäre das für mich genauso in Ordnung.
Ja, natürlich, aber das ist ja quasi 1:1 ersetzbar.
Ja, ich wollte jetzt nicht von grünen Marsmännchen, weil wie wir alle wissen, sind sie blau.
Also ich finde das tatsächlich ziemlich relevant, also solche Dinge auch zu sehen, dadurch, dass man eben durch das Silmarillion die zugrunde liegende kosmologische, theologische, was auch immer.
Vielleicht fehlt mir einfach noch der Weitblick dafür. Wir sind ja gerade erst am Anfang.
Ja, das ist genauso wie den Adlern. Ne? Die Adler sind ein theologisches Problem. Und durch das Silmarillion kann man sich da vielleicht ein bisschen nähern. Okay, gehen wir doch mal zum nächsten Feedback.
Kerstin schrieb, ich würde es so sehen, dass die Elben wegen ihrer Unsterblichkeit eine gewisse Gelassenheit für das Gesamtgeschehen beziehungsweise Realität entwickelt haben, die sich manchmal Sterbliche wünschen würden. Aber dadurch nehmen sie manche Ereignisse auch nicht so ernst und manchmal nicht ernst genug. Ich würde es daher Schicksalsergeben nennen. Da sie von ihrem Einfluss auf die Welt nicht überzeugt sind, nehmen sie häufig einfach keinen Einfluss. Also ja, Unsterblichkeit plus Schicksal gegen Sterblichkeit und freier Willen. Dann aber auch eine Form von Lethargie gegen Engagement.
Ja.
Also ich kann ihm eigentlich zustimmen. Also das ist klar, beides haben ihre Vor- und Nachteile. Es wäre ja auch blöd, wenn einer, es hat eine gewisse Balance.
Ja, mir fallen jetzt einige Stellen aus dem Silmarillion ein, die ich jetzt nicht erwähnen werde, wo ich denke, dass man das auch sieht, dass die Elben einen anderen Blick haben auf die Weltgeschehnisse als die Menschen, wobei ich da vielleicht auch nicht von Einzelpersonen auf die komplette Rasse schließen sollte. Aber generell ja, also klingt gut und ich denke auch, dass Tolkien in Natur und Wesen von Mittelerde auch sowas Ähnliches beschreibt, also dass die Elben eine andere Perspektive zum Beispiel auf Zeit haben und wie schnell Dinge sind und solche Dinge.
Kommen wir zum nächsten von Florian, der es im Discord geschrieben hat. Das Thema freie Wille finde ich immer ein bisschen übertrieben in diesem Zusammenhang. Erstmal spricht Tolkien nur davon, dass die Musik wie Schicksal für alles andere ist. Dass das einen kompletten Determinismus umfasst, ist für mich eine mögliche Interpretation, aber nichts, wovon man fest ausgehen sollte. Und abgesehen davon schließen sich freier Wille und eine festgelegte Ablauf ihrer Geschichte vor ihrer Erschaffung nicht zwangsläufig aus. Weder in der katholischen Theologie noch in der modernen Philosophie. Für Tolkien relevant ist da der Theologe Boethius.
Keine Ahnung, Boethius.
Den er gelesen hat. Laut dem kann Gott außerhalb der Zeit ruhig alles wissen und festlegen. Innerhalb der Welt ist trotzdem jeder für eigene Entscheidungen verantwortlich.
Wenn ich mich richtig dran erinnere, dann steht das auch am Ende von Natur und Wesen von Mittelerde, weil da gibt es am Ende ja einen Abschnitt, wo so theologische Konzepte beschrieben werden und wie Tolkien die umgesetzt hat. Ich glaube, das wird auch da erwähnt. Ich würde auch dem zustimmen, dass man keinen Determinismus voraussetzen kann, in dem Sinne, alles geschieht, weil wie es vorher festgeschrieben ist, ansonsten gäbe es ja keinen freien Willen. Und den gibt es meiner Meinung nach definitiv. Also die Charaktere können schon entscheiden, was sie tun und dann, wenn sie mehrere Möglichkeiten haben, sich für eine davon entscheiden. Und es ist jetzt nicht von vornherein festgelegt, was der Outcome davon ist. Und auch zur zweiten Sache, also dass ein festgelegter Ablauf der Geschichte nicht dem freien Willen grundsätzlich entgegensteht, würde ich auch zustimmen. Und die Frage ist natürlich auch, was eben ist festgelegt. Also ist nur zum Beispiel festgelegt, dass eben die Welt entsteht und irgendwann aufhört? Oder sind auch Zwischenstadien festgelegt? Wir wissen es nicht. Dann hatte Toven Arestia auf Discord geschrieben, ich denke nicht, dass die Elben keinen freien Willen haben. Ich stelle es mir eher so vor, dass sie ähnlich den Zentauren in Harry Potter mehr auf Schicksal und Weissagung geben, während die Menschen eher das Mindsetting vertreten, ihre eigene Geschichte schreiben zu können. Es ist also eher eine innere Einstellung als äußerer Einfluss. Das ist ja ähnlich wie das, was Kirstin geschrieben hatte, nämlich dass es einen unterschiedlichen Perspektive auf das Schicksal gibt und die Menschen sich vielleicht einbilden, mehr aktiver auftreten zu können als die Elben. Und ich finde auch das mit der Weissagung sehr schön, weil die Elben ja einige Prophezeiungen gemacht haben in der Geschichte von Ada. Ja.
Gut, kommen wir zu André, der schrieb, die Wunschbarkeit des ewigen Lebens hängt natürlich von der Lebensqualität ab. Eine ewige Hölle wäre sehr schlecht. Ein ewiges Dasein in der Gegenwart eines liebenden Gottes wäre sehr gut. Warum die Elben sich beschweren sollten, ist nicht ganz klar. Denn in Valinor, wo sie schließlich landen, soll es ja sehr nett sein. In einer Welt, die qualitativ mittelmäßig ist, ist die Bewertung einer Dauerexistenz entsprechend lau.
Da geht's, da spielt André auf die Frage an, wo ich gefragt hatte, ob ihr lieber Elben sein wollt, die ewig leben, oder Menschen, die kurz leben, aber dafür vielleicht mehr Entscheidungsfreiheit haben, vielleicht. Und André hat natürlich recht, also wenn die Welt doof ist, dann will ich da auch nicht leben, für immer. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Tolkien auch unterschreiben würde. Also es geht schon, Tolkien hat ja gesagt, dass es in seinen Werken eigentlich immer um Tod geht und wie verschiedene Charaktere, Völker, was auch immer, damit umgehen. Und das wäre, glaube ich, auch eine von Tolkiens Antworten. Also wenn die Welt toll ist, dann möchte man da vielleicht längere Zeit leben. Aber in der aktuellen Welt, in der Tolkien gelebt hat, war er, glaube ich, auch froh, irgendwann nicht mehr leben zu müssen. Könnte ich mir vorstellen.
Fabian schrieb noch, und damit als letztes zum Thema Schicksal in der Folge Toruwabu, zur Frage mit der Vorbestimmung durch Ilúvatar. Ich denke tatsächlich im Kontext des ganzen Universums, das da errichtet wurde, dass irgendwie bestimmte Ausgänge alle vorher eingerichtet sind und für Ilúvatar eben bekannt. Da habe ich auch schon viel an die nordische Mythologie gedacht, wo das Ende der Welt und so etwas ja genau vorgeschrieben sind. Nur denke ich in dem Fall von Tolkiens Werken, dass es nicht genau vorgeschrieben ist, was genau passiert, sondern eben nur, dass es diese guten Enden, Ausgänge davon gibt und vielleicht einige Rahmenbedingungen. Und da kann ich mir dann vorstellen, von den Leuten wie Gandalf vielleicht, die das so sehen oder gar wissen, dass das natürlich Kraft spendet oder man damit Wege auf sich nimmt, von denen man ansonsten Schlechtes, Schlimmeres für sich erwarten würde. Weil sie sich sicher sind, sehr viel S, dass das alles einen guten Nutzen für die Zukunft hat.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Abschluss dazu, um wieder zurückzukommen zur Frage, ist das irgendwie, wirkt sich das aus auf die Charaktere, wenn sie wissen, dass alles vorbestimmt ist? Und Fabian meint ja, und ich denke auch. Also ich denke schon, dass Gandalf zum Beispiel weiß, dass es schon, dass es mühsam ist, aber es am Ende schon irgendwie gut ausgehen wird.
Hört es noch immer gut gegangen.
Genau. Damit ist Gandalf als Kölner confirmed.
Sehr schön. Kommen wir zu Silmarillion in drei Bänden. Was schreibt denn da Fabian, liebe Maria?
Genau, da geht es darum, für den Kontext, dass im in der zweiten Auflage vom Herrn der Ringe Tolkien nicht mehr schreibt, dass Bilbo einige Schriftstücke an Frodo gibt, sondern drei Bücher, die Legenden der altvorderen Zeit beschreiben. Und da habe ich mich gefragt, ob das darauf anspielen sollte, dass Tolkien den Silmarillion in drei Bänden veröffentlicht haben wollte. Und Fabian schreibt dazu, Tolkien schien ja viele Pläne gehabt zu haben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so gedacht war, also das mit den drei Bänden. Vielleicht wirklich einfach eines für die Entstehung und eines für das Ende und dann noch teils für den Anfang und so vielleicht im dritten. Da denke ich mir aber auch, dass einiges eventuell noch gar nicht aufgeschrieben wurde und man sich das deswegen auch gar nicht ausreichend vorstellen kann, weil man da gar nicht die Pläne vom Ganzen kennt. Also Fabian glaubt, es könnte ein Buch über die Entstehung geben und dann noch für das Ende, also ich nehme an, für den Ausgang, also die Quenta Silmarillion vielleicht. Und eigentlich spiegelt das ja dann wieder, was Christopher Tolkien gemacht hat, weil da gibt es ja auch drei Bände im aktuellen Silmarillion. Also wir haben diese Vorgeschichte, dann haben wir die Quenta Silmarillion und dann haben wir den über Numenor und dann haben wir noch das zum dritten Zeitalter. Das sind eigentlich 4 Bände. Okay. Aber wo ich nicht ganz zustimmen kann, ist, dass wir nicht wissen, was Tolkien sich da noch gedacht hat, weil eigentlich hat Tolkien schon seine komplette Mythologie aufgeschrieben. Er hätte vielleicht noch mehr geschrieben, wenn er länger gelebt hätte. Aber so grundlegend wissen wir schon, was passieren sollte. Aber ich kann da tatsächlich nicht sehen, wo man da 3 Bände rausgemacht hätte, also wie Tolkien sich das vorgestellt hätte. Es gibt da jetzt nicht irgendwie natürliche Abschnitte, also jetzt für die Geschichten vor dem dritten Zeitalter oder vor dem Hobbit. Naja, darüber können wir endlos spekulieren, denn es wird uns niemand mehr sagen.
Boah, ich finde, vielleicht brauche ich noch für die nächste Folge sein. Aber bis dahin gehen wir erstmal weiter zur Folge 4, kommt Zeit, kommt Zwerg. Und da geht es um meine Lieblinge, die Adler. Und dann schreibt Florian auf Discord, die Frage, warum Manwe für die Adler zuständig ist, wo doch Yavanna die Tiere macht, kam auf. Aber nicht die Antwort aus dem Kapitel selbst. In der Musik sangen Manwe und Yavanna gemeinsam. Das illustriert noch einmal, dass die Ainur eine Gemeinschaft sind, die zusammen ein Gesamtwerk erschaffen haben. Nicht jeder sein eigenes kleines Reich. Selbst Melkor hat ja unabsichtlich den Schnee und die Wolken geschaffen, als er mit seinen Dämonen extrem von Hitze und Kälte Ulmos Ozeane vernichten wollte.
Das ist ein Zusatz zu Tobias' Frage aus dieser Folge 4 eben, warum die Adler zu Manwë gehören, obwohl doch Yavanna eigentlich für Tiere grundsätzlich zuständig ist. Und Florian liefert hier eine der Antworten. Ich hatte damals gesagt, dass Manwë ja auch für die Vögel zuständig ist und vielleicht Vögel getrennt sind von Tieren, was ich mir auch vorstellen könnte. Und Florian erklärt es eben damit, dass alle Valar zusammen in der Musik der Ainur die Welt geschaffen haben und darum auch zusammen für Sachen zuständig sein können. Und dann hatte noch Lyra auf Discord geschrieben, zu einer anderen Perspektive der Adler, nämlich hatte ich gesagt, dass das Adlerproblem, das sogenannte, eben nicht trivial ist. Also es ist nicht trivial, ob Adler kommen oder nicht. Und dazu schreibt Lyra, Tolkien benutzt die Adler als Werkzeug der Eulkatastrophe, Deus Ex Aquila, ja schon sehr häufig, sodass ich da die trivialisierte Wahrnehmung nachvollziehen kann. Es leuchtet ja auch nicht unmittelbar ein, dass die Rettung von Bilbo und den Zwergen aus Manwë oder Gwaihirs Sicht wichtiger ist als die Vernichtung des Rings. Aber das Argument, dass du nicht mit großem auffälligen Vögel über schwer bewachtes Gebiet fliegst, wenn der Gegner eine Luftabwehr hat, leuchtet hoffentlich allgemein ein. Es würde einfach nicht funktionieren. Ja, ich stimme voll zu. Es ist erstmal nicht ersichtlich, warum im Hobbit Bilbo und die Zwerge gerettet werden, aber die nicht so häufig bei der Vernichtung des Rings eingreifen, außer mit Gandalf und dann am Ende, wenn alles schon vorbei ist eigentlich. Werkshistorisch kann man es natürlich auch damit erklären, dass der Hobbit eben nicht so eingebettet war ins Legendarium, wie Tolkien es dann später noch eingerückt hat. Und darum die Adler da vielleicht noch eine etwas andere Rolle haben. Aber ja, es kann schon trivial wirken, dass manchmal Adler auftauchen, manchmal nicht. Aber es ist trotzdem nicht trivial.
Also ich vielleicht hier nochmal 1-2 Hintergrundinformationen, weil das für die meisten, wie für mich, die Theologie vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt. Tolkiens ursprüngliches Werk war ja das, was nachher sein Sohn unter dem Namen Silmarillion herausgebracht hat. Ganz losgelöst davon hat Tolkien in Zeiten als seine Kinder geboren wurden, hat halt einfach eine Geschichte geschrieben mit dem Namen Der Hobbit. Der war komplett losgelöst von der eigentlichen Silmarillion-Geschichte. Ich glaube nicht, dass Tolkien schon unseren Podcast vor Augen hatte.
Sicher, dass es nicht in der Musik der Ainur vorherbestimmt war?
Wer weiß. und hatte die Geschichte so lange geschrieben, bis sie im Prinzip zu Smaug kommen. Dann verloren die Kids die Interesse und dann hört euch die Tolkien 5 Minuten an, wie der Hobbit entsteht. Dann wird er erst einmal aufgeklärt. Und das erklärt auch, warum viele Namen wiederverwendet wurden. Weil klar, wenn ich jetzt erstmal 2 losgelöste Werke habe, dann kann ich auch dann kann ich natürlich auch Namen doppelt verwenden. Und der Auftrag von, wie hieß die, der Verlag, mir liegt es auf der Zunge, also sein Verlag.
Alan und Rin?
Genau. Die hatten gesagt, Mensch, der Hobbit war so erfolgreich, mach doch nochmal den Herrn der Ringe. Und da sieht man dann auch, dass in späteren Ausgaben des Hobbits die Geschichte mit dem Ringfunk und so ein wenig angepasst wurde, damit sie halt eben in den Herrn der Ringe passen. Und da war der Herr der Ringe so der erste große Schritt, wo sich dann auf einmal sein ursprüngliches Legendarium so langsam auch im Herrn der Ringe manifestierte und sich dann die Querverbindung ergab, weil er wollte ja eigentlich immer das Silmarillion vermarkten. Das wollte aber, verstehe ich nicht, keine Ahnung, zu der Zeit. Nicht, dass es nicht fertig, also unabhängig davon, dass es nicht fertig war. Und so hat er halt natürlich, in Anführungszeichen, das unterstelle ich ihm jetzt erstmal, weil ich keine Belege dafür habe, versucht, sein Werk durch die Blume halt auch weiterzugeben, um dann im Nachgang sagen zu können, ja, wir haben ja schon Teile, jetzt können wir auch die Vorgeschichte machen.
So, da brauchst du gar nicht einschränken, genau so war es.
Wie gesagt, also das zu verstehen, es gab halt im Prinzip den Ursprung des Silmarillions, nenne ich es jetzt einfach mal in Tolkiens Kopf und hat dort halt was niedergeschrieben. Dann die Geschichte für seine Kids, die dann ja auch erst Jahre später dann auch wirklich veröffentlicht wurden und nachdem er sie noch das Ende umschreiben musste und noch weitere Kapitel hinzukamen, dann war das so erfolgreich, dass er eine Fortsetzung schreiben sollte, wollte aber eigentlich das Silmarillion, hat dann beides kombiniert und dass wir jetzt sagen, dass das Silmarillion, der Hobbit, der Herr der Ringe, war am Anfang noch gar nicht abzusehen. Das war auch nicht abzusehen, als es den Hobbit gab, sondern erst mit dem Eintreten des Herrn der Ringe, des Werks, verbanden sich plötzlich die anderen beiden Werke mit dem Herrn der Ringe zu einem Gesamtkonstrukt, so wie wir es heute kennen. Und darum gibt es manchmal Sachen, wie du, Maria, gerade gesagt hast, dass die Adler dort vielleicht sich noch anders verhalten, als wir sie nachher im Herrn der Ringe vorfinden oder wie sie vielleicht ganz viel früher in Mittelerde, in Arda agiert haben.
Das führt manchmal zu sehr witzigen Überschneidungen. Vielleicht erinnerst du dich noch in der ersten Folge, wo ich gesagt habe, ich werde irgendwann sagen, Tobias, fällt dir was auf? Und dann ist der richtige Antwort der Hobbit. Wir nähern uns dieser Stelle und ich freue mich schon sehr darauf. Das ist eine meiner werkshistorisch bezogenen Tolkien-Philosophie.
Ist schon spät. Philosophie.
Ja, Sachen, wo man eben philosophieren kann drüber und über spekulieren kann. Spekulation war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, dass eben der Hobbit am Anfang vielleicht schon im Mittelerde gespielt hat, aber wir werden dazu kommen und dann können wir darüber reden.
Ja, also wie gesagt, er hat es aber, als er es damals angeschrieben hat, war es eigentlich nur als gute Nachtgeschichte für seine Kids. Dass er vielleicht dann trotzdem natürlich noch Elemente aus dem, was er schon mal geschrieben hat, wiederverwendet hat, steht ja auf einem anderen Blatt Papier, nämlich im Silmarillion.
Was aber in dem Kontext auch wieder spannend ist, ist, dass Tolkien quasi nur eine Welt erschaffen hat. Also es gibt ja schon die kleineren Werke, die dann in unserer Welt in einem wie mythischen Zeitalter spielen, als Beispiel Bauer Giles von Hamm, die jetzt nicht direkt nach Mittelerde gehören, aber sonst hat Tolkien eigentlich immer nur in Mittelerde geschrieben. Also es ist nicht so wie andere Autoren, die so ganz viele verschiedene Bücher in ganz verschiedenen Welten gepackt haben. Tolkien hatte nur diese eine Welt und ich glaube, das sagt sehr viel über ihn aus.
Aber ich würde mal sagen, lass uns mal weitermachen, weil wir haben noch ziemlich viel an Feedback, das wir natürlich gerne mit euch teilen wollen. Und darum springen wir jetzt mal zum Thema On Fairy Stories.
Ja, da hat Erik was geschrieben und zwar in Reaktion auf etwas, was Tobias gesagt hat. Kunst ist der Versuch, Perfektion zu erreichen, ohne jemals Erfolg zu haben. Mit dem Erreichen von Perfektion verlöre Kunst ihren Sinn. Um das noch komplizierter zu machen, an einem Tag kann ein Buch, Gemälde, Musikstück für mich perfekt sein, am nächsten Tag wieder nicht. Worauf Erik hier, glaube ich, anspielt, ist, dass wir wieder mal darüber geredet haben, dass Tolkien so ein Perfektionist war und versucht hat, alles eben wirklich zu einem Ende zu bringen, was er nie geschafft hat, weshalb das Silmarillion nicht zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde. Und dazu muss man sagen, dass Erik ja unser Haus- und Hofkomponist ist und von daher viel Erfahrung mit Versuchen, Kunst zu erschaffen hat. Ja, ich glaube, es kann einfach stehen bleiben, so als Gedanke von Erik als Künstler zu Kunst. Oder was meinst du?
Würde ich auch so stehen lassen. Ich habe Fotos, die ich früher absolut geil fand. Würde ich jetzt sagen, oh mein Gott, und hier und da und dort. Und es hat natürlich auch immer was mit meiner eigenen Weiterbildung zu tun. Weiterentwicklung trifft es vielleicht eher. Und klar, nichts kann absolut perfekt sein, wenn man so etwas Großes und Mächtiges hat. Da reichen auch nicht zwei Autorenleben, wie es dann ja Christopher, wie es ja auch noch der Sache gewidmet hat. Aber ja, es ist auch, und gerade bei Kunst kommt es auch noch darauf an, wer es betrachtet, weil Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und über Kunst lässt sich bekanntlich streiten. Aber bevor wir jetzt hier tief philosophisch werden, würde ich mal mit Lyra weitermachen, die auf Discord ebenfalls schrieb, da gibt es doch auch diesen netten Brief von Tolkien, in dem er sinngemäß schreibt, an dem und dem Tag müsse er eine Vorlesung über keltische Sprachen halten, wovon er keine Ahnung habe. Aber es wäre zum Glück der Tag nach der Erstveröffentlichung der Rückkehr des Königs, so dass er hoffen könne, ein Teil des Publikums wäre die ganze Nacht wach gewesen, um zu lesen und würde deshalb nicht so genau zuhören können. Ob das nun heißt, dass Tolkien ständig Vorträge gehalten hat, auf die er gar nicht vorbereitet war, oder ob er nicht doch eher damit kokettiert hatte, dass er auch außerhalb seines Kernfaches unterwegs war, ist für mich aber nicht so ganz eindeutig.
Worauf Lyra sich hier bezieht, ist, dass Tolkien am Anfang von On Fairy Stories oder über Märchen auf Deutsch sagt, es gibt so viele Leute, die wissen viel mehr darüber und ich weiß doch gar nichts zum Thema. Hier ist mein zweistündiger Vortrag. und es gibt auch diesen Vortrag, English and Welsh heißt er, ist auf Deutsch, soweit ich weiß, nicht veröffentlicht.
Hast du bei der letzten Folge schon gesagt?
Das habe ich gesagt bei der Auswertung vom Adventsquiz, die noch nicht erschienen ist. Aber ich denke eher, habe ich dann glaube ich auch bei Discord geschrieben, dass es eher das Zweite ist. Also Tolkien war sehr bewandert auf sehr vielen Gebieten, aber war immer sehr vorsichtig, sich als Experte zu erklären. Also Tolkien hat eigentlich nie gesagt, er ist Experte für irgendwas, obwohl er zum Zeitpunkt seines aktiven wissenschaftlichen Arbeiten eigentlich der Experte auf seinem Gebiet weltweit war und auch in einigen Teilen immer noch ist, zumindest wenn man so aus historischer Perspektive, das hat er aber nie gesagt. Und dieser Vortrag da, English and Welsh, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch der, wo die Leute irgendwie Stunden an Schlange saßen, weil Tolkien schon richtig bekannt war zu dem Zeitpunkt. Nicht so bekannt wie später, aber schon so bekannt, dass da Leute vor der Tür standen, gewartet haben und der ganze Saal völlig überfüllt war und man Tolkien gar nicht hören konnte und die Leute ihn trotzdem angestarrt haben. Ich glaube, das war dieser Vortrag.
Gut, ich würde mal sagen, wir müssen echt mal so ein bisschen sputen. Wir wollen hier ja keinen unter den Tisch fallen lassen. Lyra schreibt nämlich noch weiter, ob nun an Gott glauben und sagen, ich erfinde eigene Welten gemäß dem Bild von Gottes Schöpfung, oder ob ich sage, ich glaube nur an Wissenschaft und erfinde eigene Welten gemäß meines Verständnisses von Realität, zum Beispiel auf Grundlage von Urknallen und Evolution, das ändert meiner Meinung nach am Zweitschöpfungsprozess relativ wenig. Der Schlüssel liegt in der Konsistenz, nicht in der religiösen oder eben nicht religiösen Interpretation.
Würde ich auch wieder zustimmen, fürs Endprodukt oder für den Prozess sagt es, glaube ich, wenig aus. Für Tolkien wäre es trotzdem relevant. Worum es hier geht, ist, dass wir in dieser Folge, wo es um über Märchen geht, auch länger darüber geredet haben, dass für Tolkien diese Zweitschöpfung eben daraus resultiert, dass es einen Erstschöpfer gibt, den wir versuchen, als seine Kinder zu imitieren. Und ich denke, dass das für Tolkien sehr relevant war, auch wenn es vielleicht allgemein für die Schöpfung von Kunst nicht relevant ist und man, wie Lyra sagt, es eben auch darauf ankommt, welches Weltbild man selbst hat. Aber für Tolkien war das definitiv relevant.
Gut, und Kati schrieb, das Gefühl habe ich genauso. Obwohl es sehr eindeutig ist, dass Tolkien an den christlichen Gott glaubte, ich finde, er haut einem nicht damit um. Wenn man dagegen manche andere Fantasy-Autoren liest, wie zum Beispiel C.S. Lewis, sind die christlichen Anspielungen kaum zu übersehen. Ich finde, Tolkien lässt da mehr offen zu interpretieren. Gläubig oder nicht, kann man trotzdem seine Zweitschöpfung genießen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort zum Thema, oder nicht?
Korrekt. Und dann bleiben wir aber in der Folge und springt zu den Mondphasen. Da schreibt Buchfahrer mir, die Mondphasen spielen im Herrn der Ringe eine Rolle, und zwar im Kapitel Der große Strom. Als Sam anhand des Mondes verwundert feststellt, dass die Gemeinschaft einen Monat in Lothlorien war. Für ihn hatte es sich nur nach ein paar Tagen angefühlt.
Da geht es darum, dass Tobias, wenn ich mich richtig erinnere, als Beispiel für Tolkiens Perfektionismus eben diesen Mondphasen anspricht, über die sich dann ein Brief an Christopher beschwert.
Genau, dass der Mond verdammt nochmal nicht so tut, wie er es haben will.
Genau, ich glaube, da hattest du gesagt, dass das ja eigentlich gar nicht relevant ist. Und jetzt hat Buchfahrer mir ein Beispiel gegeben, warum es relevant ist. Und Lyra hat noch eins gegeben, nämlich, das ist nicht nur nach Lothlorien wichtig, sondern auch bei den Kapiteln, bei denen Frodo und Sam bzw. Aragorn und die anderen getrennt unterwegs sind, aber trotzdem zeitgleich Dinge erleben. Da musste Tolkien tatsächlich unter anderem auch die Mondphasen im Auge behalten, damit am Ende zeitlich alles zusammenpasst. Man kann nämlich theoretisch anhand der Mondphasen bestimmen, was zeitgleich stattfindet. Achtet da irgendjemand drauf? Ich glaube nicht.
Und genau, das ist der Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Nicht, dass der Mond scheißegal ist, aber man kann ihn, wenn man jetzt vielleicht diese eine Szene von Buchfahrer mir außen vor lässt, ist es natürlich genial, dass man selbst an den Mondphasen gucken kann, wann wer wo etwas gleichzeitig gemacht hat. Ich glaube, es würde der Geschichte aber auch keinen Abbruch tun, wenn man dem Mond einfach sagt, es gibt ihn zwar, aber ihn jetzt halt so nicht weiter ausführt, außer dass er natürlich hier Mond ist. Also, worum es mir einfach ging, weiß ich nicht mehr. Nein, natürlich noch, aber worum es mir einfach ging, war, dass es halt eben so dieser Perfektionismus bis ins kleinste Teil, und es gibt ja auch Sachen, wo man sagen könnte, die kann man aus einer Geschichte streichen, und sie würden aber, und sie würden die Geschichte nicht verfälschen, sie würden also nicht in eine andere Richtung gehen, wobei natürlich auch immer die Frage ist, was definiere ich als Geschichte? Ist das Ziel der Reise auch das Ziel meines Buches? Dann könnte ich zum Beispiel sagen, dann ließe sich, wie Peter Jackson es gemacht hat, ich möchte jetzt keine Filmdebatte anstoßen, aber dass Tom Bombadil zum Beispiel in den Film weggelassen wurde, da gibt es auch eine wunderbare Talkshow zu, worüber ihr euch unterhalten habt, tut für das Verständnis der Geschichte keinen Abbruch, weil man Sachen noch anderweitig einbringen kann, ohne den Verlauf der Geschichte zu ändern. Ist also mein Ziel, ein Buch zu lesen und die ursprüngliche Handlung, also Ziel ist, ich kriege einen Ring, ich muss mich irgendwie mal nach Bruchtal aufmachen, habe hier noch ein paar Zwischenstopps, wir werden irgendwie getrennt, es stirbt jemand, wir verlieren unterwegs noch jemand. Ist das eine Interpretation, vor allem auch Sichtweise einer Geschichte, wenn es mir aber, was komplett genauso legitim ist, ist zu sagen, mir ist das Gesamtwerk das Ziel, und da braucht es eben diese Feinheiten, und es geht mir nicht so zwangsläufig, um schnellstmöglich von A nach B zu kommen, weil dann könnten sie auch die Adler nehmen, wenn es keine Bösenwichte geben, aber ich schweife ab. Und dann ist es, dann ist Tom Bombadil sehr wohl wichtig, oder dann sind auch andere, dann sind auch die Mondphasen wichtig, und das ist halt eben so immer so eine Sichtweise, es kommt auf die Sichtweise, auf das Werk drauf an. Und ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Mondphasen scheißegal sind. Ich wollte nur sagen, dass sie für mich, für die Geschichte nicht relevant sind. Vielleicht lese ich sie halt auch einfach mit einem anderen Blickwinkel auf das Werk, wie Buchfahrer mir oder Lyra. Auf der anderen Seite finde ich es halt toll, dass er sich so viel Mühe gemacht hat, dass es eben stimmig ist. Dass er so perfektioniert war, sagt, wenn ich schon einen Mond reinbringe, dann hat er aber auch den Gegebenheiten der Natur zu folgen. Und wenn die auf dem Fleckchen Erden ein Dreiviertelmond sehen und zeitgleich 500 Kilometer was anderes passiert, muss es trotzdem Dreiviertelmond sein. Da funktioniert es nicht, wenn auf einmal ein Halbmond ist. Und das finde ich genial. Also das war eigentlich mehr so als Untermalung seiner Liebe zum Detail als ein Kritikpunkt an den Mond.
Wer würde jemals den Mond kritisieren?
Ich nicht.
Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir jetzt noch zur Folge 5 das was sagen und dann das für die aktuellste Folge in der aktuellsten Folge besprechen. Okay, dann noch zur Folge 5 von der Sprache der Elben. Das war die Sonderfolge zur Aussprache. Da möchte ich nur zwei Sachen ansprechen. Einmal ich hatte so in Erinnerung, dass dieser Teil des Anhangs, in dem eben erklärt wird, wie die Sachen ausgesprochen werden, in deutschen Ausgaben fehlt und dann irgendwann mal nachübersetzt wurde. Und das ist auch tatsächlich so, ich habe mich nicht getäuscht. Mehrere Leute haben nachgeschaut und es ist auf jeden Fall in den neueren Ausgaben, ich weiß leider nicht genau, ab welche Ausgabe, aber wenn ihr in den letzten 4 oder 5 Jahren einen neuen Herr der Ringe gekauft habt, dann, und der hat Anhänge, aber ich glaube, der hatten alle aus Anhänge, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, dann müsste dieser Teil des Anhangs drin sein. Und der wurde nachübersetzt von Helmut W. Pech, bekannt mit seinen Elbisch-Büchern. Der hat das dann nachübersetzt. Ich habe keine Ahnung, warum das ursprünglich nicht drin war, weil es ist jetzt nicht so schwer zu übersetzen, aber anscheinend hat man sich das geschenkt. Und dann noch eine Sache, da gab es nämlich in Discord eine längere Diskussion zu, und zwar sage ich in der Folge öfter, dass ich irritiert bin, dass die technische Beschreibung von bestimmten Lauten nicht übereinstimmt mit den Beispielen. Und dann gab es im Discord, wie gesagt, eine längere Diskussion über das stimmlose J, also das HY. Und ich möchte dazu ganz kurz was sagen, weil ich sonst in meiner Linguistinnen-Ehre betrübt bin. Mein Problem ist nicht dabei zu erkennen, wie das Beispiel ausgesprochen wird. Nämlich, dass dieses HY vermutlich nach dem Beispiel ein bisschen wie ein deutsches weiches Sch klingt, was ich leider nicht so gut machen kann, weil es das in meinem Deutsch nicht gibt. Aber mein Problem ist da, dass diese, wie gesagt, die technische Beschreibung nicht übereinstimmt mit dem Beispiel, weil nach der technischen Beschreibung müsste es ein stimmloses J sein, das ich leider auch nicht machen kann. Das Beispiel ist aber mit diesem Sch eben. Und das mag jetzt für viele überhaupt kein Problem, weil sie sagen, ja, das Beispiel ist ja das. Für mich ist das ein großes Problem, weil ich jetzt nämlich nicht weiß, welche von den beiden Lauten gemeint ist. Also ist es ein stimmloses J, was ein bisschen klingt wie ein Sch, oder ist es ein Sch? Ich weiß es nicht. Ich gehe stark davon aus, ist das Sch gemeint, was dann aber nicht zur technischen Beschreibung kann, passt. Ich glaube, das ist eine Sache, die nur wirklich für LinguistInnen irgendwie eine Relevanz hat. Aber ich habe mich letztens mit einem befreundeten Linguisten, der auch Tolkien-Fan ist, länger über diesen Anhang unterhalten. Und wir waren beide erbost darüber, dass Tolkiens Beispiel auch für einige Vokale nicht zu der Aussprache passen, die Tolkien vermutlich gehabt hat. Und wir möchten jetzt alle veröffentlichten Interviews mit Tolkien transkribieren und schauen, wie Tolkien da die Vokale ausspricht, um dann zu sagen, was das denn jetzt sein soll. Und wie gesagt, für den Großteil der Menschheit völlig irrelevant, für mich sehr wichtig. Nur das noch. Das zum Abschluss.
Sehr schön. Muss ich hier nachher beim Schneiden aufpassen, dass der Filter dein nicht irgendwie als Rausch noch rausschneidet.
Sag du doch mal bitte ein CH, Tobias. So klingt es. Ich kann es leider nicht. Bei mir ist, gibt es diesen Laut leider
nicht. Wenn es ein SCH ist, ist es halt ein Sch.
Ja, genau. Und bei mir sind die beide zusammengefallen, wie bei vielen Leuten im Rheinland.
Ja, aber ich kann auch das kratzige C. Rätschopstoß.
Das ist aber ein anderer Laut.
Ja, ja, ich weiß.
Das ist nicht das HY.
Das habe ich auch nicht behauptet. Ich sage nur, ich kann auch andere Geräusche.
Wow, Tobias, du kannst sprechen. Yeah. Er kann sprechen.
Er versucht es zumindest.
Okay, wir haben gerade eine Stunde lang versucht zu sprechen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Die nächste normale Folge kommt bestimmt.
Genau, wir haben jetzt einmal eben sind ganz intensiv auf Feedback eingegangen, weil ja auch nicht alle Leute bei Discord sind und da eben immer wieder spannende Diskussionen auftauchen. Und
jetzt auch spoilerfrei.
Hoffentlich. Und ihr dürft gerne da mitmachen. Also da kann man sich kostenlos anmelden auf dem Discord. Links sind überall zu sehen, wenn man auf die DTG-Seite geht. Und da könnt ihr gerne eure Meinung zur Silmaria in die entsprechenden Channel schreiben oder schreibt uns einfach über die Webseite ein Feedback. Da freuen wir uns immer sehr. Es muss keine Frage sein, es muss kein Gedanke sein. Ihr könnt auch einfach sagen, wie toll ihr uns findet, weil immer wenn ich das lese, bin ich glücklich und dann versüßt ihr mir jeden Tag den Tag.
Ihr könnt uns auch bei iTunes gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder beim Podcast-Archiv eures Vertrauens eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Gerne auch mit einem netten Kommentar. Nein.
Das hatte ich auch bei Discord und bei Twitter gepostet. Auf Spotify gibt es jetzt eine Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Und wir haben schon 27 Bewertungen und 4,7 Sterne. Und als ich das am Samstag gesehen habe, habe ich mir festgestellt, dass es diese Funktion gibt. Dachte mir so, oh, ich guck mal bei Silmarillion und dachte, Silmarillion. Und ich dachte, oh, da hat bestimmt so zwei Leute abgestimmt. Und da waren es einfach schon 20 Bewertungen. Und das hat mein ganzes letzten Wochenende tausendmal heller gemacht, obwohl es sehr kalt und neblig hier ist.
Ja, bei iTunes sind es 18 Bewertungen, auch 4,7. Die geschriebenen Bewertungen sind ein toller Podcast für alle Tolkien-Fans, ein interessanter Podcast für alle, die das Tolkien-Universum lieben und sich an das Silmarillion bisher nicht recht herangetraut haben. Der nächste schrieb dann: viel Wissen und Infos im persönlichen Gespräch. Der Podcast ist wohl für Einsteiger, sowohl für Einsteiger als auch für alte Hasen. Durch die Gesprächsform mit Fragen und Antworten, garniert mit eigenen Gedankengänge, Erkenntnisse und eigenen Verwunderungen, erhält man Denkanstöße und neues Wissen, ohne dass es zu... mehr wird mir nicht angezeigt. Und noch ein toller Podcast, tolles Hintergrundwissen, also läuft. Aber da könnten ruhig noch ein paar mehr Bewertungen sein.
Es hat auch niemand was Fieses geschrieben über unsere Geografiekenntnisse bisher zur letzten Folge.
Viel schlimmer finde ich, es hat sich noch keiner beworben für die Geografie.
Als Geografielehrerin.
Genau.
ihr könnt der Haus- und Hofgeograf werden. Wollt ihr das?
In diesem Sinne, hast du noch irgendetwas, liebe Maria?
Ich habe alle Worte gesagt, die ich kenne.
Oh je. Dein Tee schon leer?
Der ist schon lange leer.
Oh je.
Jetzt müssen wir aufhören.
Ja, wir hören uns ja schon in 2 Wochen wieder. Wenn wir dann die 8. Folge, dann müssen wir meine Hausaufgaben machen. Ich habe ja am Wochenende Ruhe, sturmfrei. Wenn ich mich mal hinsetzen, mir mein Notizbuch schnappen und das nächste Kapitel lesen und hören, nachdem ich diese Folge geschnitten habe.
Wunderbar.
Dann, liebe Maria, sage ich vielen lieben Dank für das Raussuchen und Zusammentragen des Feedbacks. Vielen Dank an alle Personen, die uns was Schönes eingereicht haben. Und ein noch größeres Dankeschön an alle, die das jetzt tun werden. Sowie uns überall mit ordentlichen Sternen bewerten und vielleicht auch Mitglied bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft werden. Da soll es ja auch noch ein paar Leute geben, die noch nicht Mitglied sind. Aber das ist ja kein Makel, der sich beheben lässt, sondern er lässt sich durchaus beheben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.